Ihr Lieben, lasst uns miteinander heute zwei Bibelworte lesen. Zunächst aus dem 1. Petrusbrief. Dort lesen wir im 1. Kapitel ab Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe, bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Das ist ein Trostwort an angefochtene Gläubige. Und ich denke, das ist immer wieder gut, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was bedeutet es, wenn wir in Prüfungen, in Leid, in Nöte hineingeraten. Das ist eine Krisensituation, eine Ausnahmesituation. Normalerweise freuen wir uns, wenn unser Leben halbwegs gleichmäßig, glücklich und gut vor sich hinfließt. Dann sind wir froh und dankbar, hoffentlich jedenfalls. Aber Krisensituationen, wenn Leid, wenn Nöte, Schwierigkeiten, Widrigkeiten in unser Leben einbrechen, ja, das ist immer etwas, was uns auch aufwühlt, was uns zunächst mal auch durcheinander bringt, vielleicht auch sogar erst einmal aus unserem Geleise wirft in unserem Glaubensleben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder in der Bibel diese Dinge studieren und uns vor Augen führen, die uns helfen, solche Erfahrungen geistlich richtig einzuordnen. Ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir wissen, woher kommt die Prüfung, wozu ist sie uns gegeben, was soll sie in meinem Leben bezwecken. Dann können wir ganz anders mit der Situation umgehen. Dieses Wort ist geschrieben worden an Menschen, die damals hauptsächlich zu leiden hatten durch Verfolgung, die zum Teil ihr Leben verlieren mussten oder zusehen mussten, wie andere Mitgeschwister ihr Leben verloren haben in heidnischen Verfolgung, die zum Teil fliehen mussten, ihr ganzes Hab und Gut zurücklassen mussten und irgendwo als mittellose Flüchtlinge woanders Hilfe und Aufnahme brauchten, an Menschen, die unter harten Schicksalsschlägen, so würden die Ungläubigen sagen, zu leiden hatten. Wir haben heute oft gar nicht solche massiven Dinge zu ertragen, wie es in anderen Orten der Erde Gläubige immer noch auch im ganzen Ernst und im ganzen Gewicht zu tun haben. Aber auch uns hier im Westen treffen einfach Anfechtungen und Nöte, die uns belasten wollen, die uns runterziehen wollen, die uns aufwühlen. Und deswegen ist auch dieses Wort ganz gewiss auch für uns ein hilfreiches Wort, das uns Trost und geistliche Hilfe bringen kann. Es ist interessant, dass zunächst einmal der Abschnitt beginnt mit einem Lob Gottes. Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir das immer wieder lernen. Das Fundament unseres Glaubens und unseres Lebens, das ist die Gnade Gottes in Christus, die Erlösung aus der ewigen Verlorenheit, die Versöhnung mit dem heiligen Gott und das ewige Leben. Also das, was uns wirklich im letzten Fundament sein darf und sein muss, ist nicht, dass Gott uns hier in diesem zeitlichen Leben beschützt und trägt und versorgt. Das tut er, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass wir auf ewig errettet sind, dass wir durch die Gnade Gottes dem Zorngericht entflohen sind und durch das Sühnopfer Jesu Christi eine lebendige Hoffnung haben auf ein Leben mit Gott in der Herrlichkeit. Das ist entscheidend. Und es kann sein, dass ein Christ manchmal noch nicht einmal einen Tag seines neuen Lebens genießen kann. Zum Beispiel in islamischen Ländern ist es wirklich schon vorgekommen, dass jemand sich bekehrt hat. Er hat seinen Glauben in seiner Familie bekannt und er wurde sofort umgebracht von seinen fanatischen, verblendeten Eltern, die gesagt haben, hier ist die Ehre unserer muslimischen Familie geschändet worden, dieser muss sterben. Ja. Dann hat er menschlich gesehen von seinem irdischen Leben her gar nichts gehabt von seinem Glauben. Gegenteil, er hat alles verloren, menschlich gesehen. Aber von der Ewigkeit her gesehen hat er alles gewonnen. Und deswegen, wahrer Glaube ist immer ein Glaube, der die Ewigkeitsperspektive letztlich an die erste Stelle setzt und nicht das zeitliche Wohlleben von uns Christen hier in dieser Zeit. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns, wenn wir in Prüfungen und Anfechtungen sind. Es kann sein, dass das zum Beispiel Krankheitsnöte sind, die, wie man so schön sagt, unsere Lebensqualität vielleicht sogar dauerhaft verschlechtern. Ja? Aber das ist nicht das Letzte und nicht das Entscheidende. Dem Heiden, dem Unbekehrten, geht es immer um Gesundheit, Wohlstand und Erfolg. Reichtum, Gesundheit und Gelingen, Erfolg bei seinen weltlichen Beschäftigungen. Das ist das Ziel jedes Heiden. Und er ist bereit, jeden Gott und Götzen anzubeten, der ihm dazu verhilft. Aber das hat mit Christentum nichts zu tun. Wir haben ein anderes Ziel, ein anderes Fundament. Und das ist diese lebendige Hoffnung, letztlich unser Herr Jesus selber, wir haben das im Ausklang der ersten Stunde uns daran erinnert, der wiederkommen wird, um uns in seine Herrlichkeit zu holen und ein Leben in der Geborgenheit und in der himmlischen Herrlichkeit bei unserem Gott und Vater. Daran erinnert der Apostel diese bedrängten Gläubigen als allererstes an dieses unvergängliche, unbefleckte und unverweltliche Erbe. Wie gesagt, das waren Gläubige, die zum Teil ihr Erbe, ihren Hof, ihr Haus für immer hinter sich lassen mussten. Gebrandschatzt, zerstört, eingenommen von irgendwelchen heidnischen Verfolgern. Sie mussten alles dahinten lassen, was ihr irdischer Besitz war. Aber der Geist Gottes erinnert sie daran, dass sie einen unvergänglichen, ewigen Besitz haben, den niemand ihnen nehmen kann. Auch kein irdisches Leiden. Und darauf kommt es letztlich an. Dieses Erbe wird im Himmel für uns aufbewahrt. Gott hat es uns jetzt schon gegeben und zugesichert. Wir sehen es noch nicht, aber es wartet auf uns, dass wir es antreten dürfen in der himmlischen Herrlichkeit. So wird es hier dargestellt und dann wird gesagt, hier auf der Erde bewahrt uns Gott durch den Glauben in der Kraft Gottes. Also auch wenn wir Schweres durchleben müssen, haben wir doch die bewahrende Hand Gottes in unserem Leben. Wir erleben, wenn wir in dem wahren Glauben stehen, erleben wir, wie dieser Glaube uns trägt. So wie ein Schwimmkörper oder ein Rettungsgürtel einen trägt, der von Natur aus versinken müsste. Er wird durch den Auftrieb dieses Rettungsgürtels getragen und oben gehalten, damit er nicht ertrinkt und versinkt. Und das ist der Glaube, das ist die Gnade und Kraft Gottes in unserem Leben, auch gerade wenn wir in Prüfungen sind und wenn die Wasser um uns turbulent werden. Ja, und dann kommt dieser Vers 6, da ist die Rede von jubelnder Freude und auf der anderen Seite von Prüfungen und mancherlei Versuchungen und Nöten. Das ist dieser Gegensatz, hier in der Schlachterbibel wird es so gedeutet, dass es einmal eben diese jubelnde Freude in der himmlischen Herrlichkeit sein wird. Andere Übersetzungen haben das auch so, dass mitten in den Bedrängnissen eine jubelnde Freude möglich ist. Ich denke, beides ist richtig. Ja, wir haben eine makellose, eine vollkommene Freude, wenn wir beim Herrn sind. Dann wird auch kein Leid uns mehr irgendwie bedrücken. Dann wird Gott alle Tränen abwischen. Und das ist der vollkommene Zustand der Freude. Aber wir haben auch mitten im Leid und in den Nöten, wenn unsere Verbindung zu dem Herrn Jesus lebendig ist, haben wir Freude. Freude, die uns niemand nehmen kann, weil sie nicht von Umständen abhängt. Ich freue mich, wenn mir jemand ein großes, schönes Geschenk macht. Ja. Aber das ist eine Freude, die ist wieder weg, wenn das Geschenk am nächsten Morgen vielleicht kaputt geht oder gestohlen wird. Ja. Dann habe ich die Freude nicht mehr. Aber die Freude über den Herrn Jesus, die habe ich alle Zeit, jeden Tag, in jeder Situation, weil sie mir niemand nehmen kann, weil sie auf ewigem Grund gebaut ist. Und darauf müssten wir auch unser Leben mehr gründen, dann werden wir auch in Anfechtungen und Nöten stabiler werden und durchkommen. Ja, und jetzt redet er von diesen Anfechtungen, von diesen Prüfungen. Ich denke, das ist das, der Begriff, der uns da am besten hilft. Prüfung. Die Rede ist, ich habe das schon mal erwähnt, von Versuchen. Mein Vater war ja Ingenieur, der hat sich also auch mit der Verformbarkeit von Metallen beschäftigt. Und da gab es Materialprüfungen. Ja. Der Alfred weiß auch einiges drüber. Ja. Da wird dann so ein Stahl genommen und der wird dann einem enormen Druck ausgesetzt. Der wird erhitzt, der wird belastet, der wird mit irgendwelchen Möglichkeiten daraufhin geprüft. Wann bricht er? Wie schnell geht er kaputt? Ist er tauglich, um diese Funktion zu erfüllen, für die er vorgesehen ist? Materialprüfung. Ist es etwas Echtes, etwas Taugliches? Und genau das ist eigentlich hier gemeint. Ja? Dass Gott diesen Glauben, den er uns geschenkt hat, ist ja ein Gnadengeschenk Gottes, der von Geist Gottes gewirkte Glaube. Dass Gott diesen Glauben prüft auf Echtheit durch Belastung. Es geht nicht ohne Belastung. Es geht nicht ohne Bedrängnis. Es geht nicht ohne die Hitze der Trübsal. Sie hat das andere Wort, das dann da steht, dass Gold durch Feuer erprobt wird. Auch da geht es um die Echtheit. Da geht es darum, dass geprüft wird, sind da noch Schlacken in dem Gold. Der Mensch sucht reines Gold. Er mag nicht gerne Gold mit Schlacken. Gott sucht reinen Glauben, einen Glauben, der von menschlichen Schlacken frei geworden ist. Und dazu braucht es Feuer. Das Feuer, das das Gold erhitzt, bis die Beimischungen, die Unreinheiten letztlich als Schaum über dem heißen, flüssigen Gold aufsteigen und abgeschöpft werden. Und das wird immer wieder getan, bis das Gold rein ist von Beimischung. Und diese beiden Bilder gebraucht der Geist Gottes hier in Bezug auf unser Glaubensleben. Und er sagt uns, dass es nötig ist, dass es sein muss in manchen Fällen, dass wir durch solche Prüfungen und Nöte gehen und dass Gott ein positives Ziel damit hat. Ich denke, das ist das ganz Wichtige, Entscheidende, was uns als Christen weiterhilft, wenn wir in Prüfungen sind, dass wir wissen, sie kommen von Gott und Gott hat etwas Gutes damit vor. Das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Unser verfinsterter Verstand, wir haben das vorher gehört, sagt uns, wieso musste das ausgerechnet mir passieren? Und dann entweder rechnet er es zum Zufall, zum blinden Schicksal, wie die Ungläubigen, oder aber, was noch schlimmer ist, und das versucht der Teufel uns oft auch einzureden, dann sagt er, siehst du, Gott ist gegen dich, er haut dich in die Pfanne, er will dich jetzt mal so richtig quälen und gucken, wie du dann in der Qual dich windest. Ja? Furchtbar. Aber es kommt manchmal in solchen Prüfungen in unserem Herzen eine völlig verkehrte Vorstellung von Gott heraus. Als würde Gott uns Böses wollen, als wäre er gegen uns. Und diese Vorstellung, die aus dem Fleisch ist oder eben vom Satan kommt, auch diese Vorstellungen dürfen wir ablegen in der Prüfung. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wie gesagt, bei Prüfungen kommt nicht nur Schönes und Reines raus. Wenn wir in Leiden und Nöten sind, dann steigt aus unserem Herzen manchmal schlimme Gedanken auf. Auflehnung gegen Gott. Rebellion. Wut. Und es ist ganz wichtig, dass wir auch verstehen, gerade dazu sind auch diese Prüfungen zum Teil da, dass wir unser eigenes Herz besser kennenlernen und dass wir Dinge ablegen, die letztlich von Gott nicht gewollt sind, die uns hindern an unserem Glaubens, leben und die uns auch hindern, uns Gottes zu erfreuen und der Gemeinschaft mit Gott, der ungetrübten Gemeinschaft zu erfreuen. Gott möchte diese Dinge wegnehmen und er benutzt oftmals Leiden und Prüfungen dazu, um solche Dinge offenbar zu machen, damit wir sie ablegen und überwinden können. Das gehört auch mit dazu. Also der Glaube muss nach dem Willen Gottes geprüft und bewährt werden. Das hängt auch damit zusammen, dass der Glaube ähnlich wie eine Pflanze Wurzeln braucht. Er muss tiefer werden. Er muss mehr sich in Gott, in Christus verwurzeln und verankern. Und das ist wie bei einer Pflanze wachstümlich. Wenn man so einen kleinen Keim in den Boden legt, dann kommt da erstmal ein kleines Wurzelchen raus. Und dann verzweigen sich diese Wurzeln. Aber dann ist es auch immer wieder so, dass das Wurzelwachstum durchaus unterschiedlich ist. Und es ist oftmals so, dass gerade die Pflanzen, die stärkeren, besseren, tieferen Wurzeln schlagen, die ungünstigere Bodenbedingungen haben. Zum Beispiel Steine drin oder ein etwas härterer Boden. Und da ist es, denke ich, auch wieder so ein Bild. Durch die Prüfungen und Nöte will Gott, dass unser Glaube stärker wird. Dass er sich mehr an Gott klammert und tiefer in Gott sozusagen verwurzelt, als das von Anfang an und vor der Prüfung der Fall war. Also Gott hat die Prüfung in unser Leben gesandt. Es gibt da eben ein wichtiges Wort, das einmal dem Rehabeam gesagt wird, wo es darum geht, dass er sein halbes Königreich verliert und will schon Krieg führen. Dann sagt Gott, von mir aus ist diese Sache geschehen. Und dann wird sogar der Rehabeam still und merkt, dann hat es gar keinen Sinn aufzubegehren und gewaltsam das zurückzuholen, was Gott mir geraubt hat. Dann muss ich mich in diese Sache fügen. Und wie gesagt, das ist, denke ich, das allererste, wenn wir mit der Anfechtung richtig umgehen wollen, dass wir erkennen, sie kommt von Gott. Gott hat sie in mein Leben hinein verordnet. Es war kein Zufall, Gott hat auch nicht mich verlassen, mich preisgegeben, sondern sie ist von Gott verordnet. Das war übrigens die große Versuchung, die Hiob hatte in seiner Prüfung. Dass er das Gefühl hatte und von seinen Freunden auch noch darin bestärkt wurde, dass er gesagt hat, jetzt hat Gott mich verlassen. Jetzt ist Gott mein Gegner geworden und zerstört mich. Und das war auch der Kampf, den Hiob zu kämpfen hatte. Er hat am Anfang gesagt, Gott hat's gegeben, Gott hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und dann wurde er geprüft, ob er dieses Bekenntnis des Glaubens aufrechterhalten kann. Auch wenn er selber elendkrank ist und alles so schlimm aussieht in seinem Leben. Und am Ende kam Hiob tatsächlich geläutert aus dieser Prüfung heraus. Das ist ein ganz wichtiges Bibelbuch, das uns auch helfen kann, in Anfechtungen die richtige Perspektive zu bekommen. Und das ist ganz entscheidend, damit wir sie überwinden können. Gott bringt uns ins Feuer. Gott bringt uns in Prüfungen, aber sein Ziel ist, dass wir uns bewähren. Dass die Echtheit unseres Glaubens offenbar wird und dass am Ende Lob, Ehre und Herrlichkeit steht. Wisst ihr, dafür leben wir im Glauben. Die Bibel sagt uns das. Wenn wir leiden, wenn wir mitleiden, dann werden wir mit verherrlicht werden. Die Bibel sagt uns, wenn wir hier Opfer bringen, wenn wir hier durch Nöte gehen, dann werden wir in der Herrlichkeit einmal dafür auch Belohnung und Lob und Trost und Hilfe von Gott empfangen. Die Frage ist, glauben wir das? Oder sehen wir die Dinge nur irdisch, äußerlich? Versinken wir in unserem Leiden, in unserem Schmerz, in unseren Schwierigkeiten, sodass wir diese Ewigkeitsperspektive gar nicht mehr sehen? Das ist der Kampf, den wir zu führen haben. Deswegen heißt es auch, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und da geht es darum, dass wir in allerlei widrigen äußerlichen Umständen diesen Blick auf das Unsichtbare, auf den unsichtbaren Gott, seine Güte, seine Gnade, seine Verheißungen nicht verlieren, sondern behalten. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dem guten Kampf des Glaubens, den wir aufgetragen bekommen haben. Der Feind und die ungläubigen Menschen sagen, das ist es doch, das hast du von deinem Glauben, von deinem Gott. Sage Gott ab und stirb. So wie es Hiob hören musste. Aber Gott möchte, dass wir mitten in den Schwierigkeiten an dem unsichtbaren Gott festhalten, als sehen wir ihn. Hebräer 11. Dass wir dem Herrn vertrauen, auch wenn es so aussieht, als wäre er im Moment gegen uns. Und wenn wir das tun, dann wird es einmal Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Das dürfen wir glauben. Das sehen wir noch nicht. Das dürfen wir einfach glauben, weil Gott es uns verspricht. Gott hat ein gutes Ziel mit all den Bedrängnissen und Schwierigkeiten, die wir zu durchleben haben. Auch wenn das für uns nicht verständlich ist, auch wenn wir das nicht sehen. Wir würden gerne manchmal die Ratschlüsse Gottes erklärt bekommen, oder? Das wäre schon schön, aber so geht es in dem Wandel des Glaubens nicht. Manche Dinge werden wir erst in der Ewigkeit verstehen, warum manche Nöte und Schwierigkeiten in unserem Leben von Gott so hineinverordnet und zugelassen waren. Aber Tatsache ist, Gott möchte, dass am Ende ein Ziel herauskommt, nämlich Herrlichkeit, Lob und Ehre, Freude, jubelnde Freude. Und das kann nur dann sein, wenn wir eben in dieser Prüfung in einer Beziehung zu unserem Herrn Jesus stehen, die beschrieben wird in Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also letztlich geht es auch um unsere ganz persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus. In all unseren Glaubensprüfungen. Gott möchte, dass unsere Liebe zu dem Herrn größer wird. Dass wir ihn mehr erkennen. Und wenn wir leiden, wenn wir in Anfechtungen sind, dann erinnern wir uns viel mehr daran, dass er derjenige war, der vor uns und für uns in einer Weise gelitten hat und angefochten war, wie wir das ja niemals erleben werden. Er hat es alles vor uns durchlitten und noch Schlimmeres. Und er hat es für uns durchlitten, weil er uns liebt, weil er voller Gnade und Mitgefühl und Barmherzigkeit ist für jedes der Seinen. Und das ist auch so eine Prüfung. Der Teufel will uns in den Leiden und Widrigkeiten sagen, siehst du, Gott ist ein harter Herr. Er macht dich fertig. Er lässt dich fallen. Und wie gesagt, es ist einfach nicht wahr. Wir dürfen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Gerade in einer solchen Situation. Und uns bewusst machen, er liebt uns. Er ist bei uns als der gute Hirte, gerade auch in dieser Situation der Anfechtung, auch wenn wir das jetzt nicht spüren. Das ist nämlich die Glaubensprüfung. Wir werden gerne in solchen Situationen manchmal die Nähe und das sichtbare Eingreifen Gottes. Und gerade in solchen Situationen kommt es manchmal nicht. Wir spüren nicht, wir sind herausgefordert zu glauben, ohne zu spüren, ohne zu schauen. Aber gerade diese Glaubensherausforderung lässt uns wachsen und reifen, ihr Lieben. Gerade diese Glaubensherausforderung bringt eine Frucht für die Ewigkeit. Und es erinnert uns daran, dass Gott ein Ziel hat mit uns allen. Das lesen wir in Römer 8. Das wollen wir vielleicht in dem Zusammenhang uns auch nochmal erinnern, was wir in Römer 8 finden. Ab Vers 28 bis Vers 32. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Also wir sehen hier zwei Dinge. Auf der einen Seite, Gott hat das Ziel in unserem Glaubensleben, dass wir in das Ebenbild seines Sohnes hineingestaltet werden. Und das bedeutet, dass wir schmerzhaft umgestaltet werden müssen von dem hässlichen Ebenbild des alten, egoistischen, rebellischen Adam, das wir von Natur aus in uns tragen. Ja, das wäre ja schön, wenn wir eine neutrale Masse wären, aus der Gott sozusagen das Ebenbild des Sohnes ganz leicht formen könnte. Aber so ist es ja nicht. Sondern wir sind fehlgeprägt. Wir tragen letztlich sogar das Ebenbild des Widersachers an uns als Sünder. Und durch die Erlösung sind wir in Christus. Aber es gibt trotzdem einen Prozess, wo unser Charakter, unsere Persönlichkeit, unser Inneres umgestaltet werden muss, geheiligt werden muss, wo Schlacken geläutert, weggeläutert werden müssen. Und genau in diesem Prozess sind wir, wenn wir Anfechtungen und Leiden und Prüfungen erdulden. Und das ist ein guter Prozess, ein Prozess, der deswegen stattfindet, weil Gott für uns ist, nicht weil er gegen uns ist. Das sagt uns dieses Wort auch ganz klar. Und er sagt auch, von Gottes Sicht ist es eine souveräne Sache. Gott hat uns berufen aus lauter Gnade zum ewigen Leben. Und Gott hat schon, bevor er uns geschaffen hat, das Ende und unseren ganzen Lebensweg vor Augen gehabt. Er hat eine Vorerkenntnis, eine Vorsehung. Das ist etwas, was wir gar nicht verstehen. Gott ist größer als Raum und Zeit. Für ihn ist die Zukunft bereits Realität und klar vor Augen, die für uns verborgen ist. Und deswegen dürfen wir auch diesem Gott vertrauen, auch wenn wir nicht sehen, warum er jetzt uns bestimmte Wege führt, dass er es gut meint. In diesem Zusammenhang möchte ich noch ein zweites Bibelwort lesen, das wir auch alle gut kennen, aus 1. Korinther 10, Vers 13, das uns aber hier auch nochmal Hilfe gibt. Da spricht Paulus davon, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das ist eine ganz wunderbare Verheißung, die, denke ich, schon vielen geprüften Heiligen Trost gebracht hat. Für uns scheint es manchmal so, als sei die oder jene Prüfung schwerer, als wir es ertragen können. Und es ist manchmal auch so, dass es über unser natürliches Tragevermögen geht. Weil wir sollen ja im Glauben leben, nicht im Schauen. Aber es geht nicht über das Tragevermögen, das Gott uns in seiner Barmherzigkeit darreicht. Gott gibt durch seinen Heiligen Geist eine Tragekraft, die unsere menschliche Tragekraft bei weitem übersteigt. Und damit dürfen wir rechnen. Das dürfen wir erbitten. Und wir sehen hier, dass Gott als der liebende Vater unsere Versuchungen und Anfechtungen geplant hat. Dass er den Ausgang schon bereitet hat, bevor wir überhaupt in die Sache reingekommen sind. Und dass er sorgfältig darauf achtet, dass wir nicht Schaden nehmen sollen durch die Prüfungen, die er uns auferlegt. Nun möchte ich da auch mal eines deutlich sagen. Das ist kein Automatismus, sondern das ist Gottes Absicht. Gottes gnädige, gute Absicht. Es ist durchaus so, dass Gläubige in Prüfungen Schaden nehmen können, dass sie vom Weg abkommen können, dass sie sich selber große Nöte und Schwierigkeiten und zusätzliche Leiden verursachen in der Prüfung. Und das kommt daher, dass Gott uns nicht führt wie Roboter und Automaten. Das kommt daher, dass wir Menschen in der Schule, in der Erziehung Gottes eine gewisse Freiheit haben, Nein zu sagen. Eine gewisse Freiheit haben, andere Wege zu gehen, als die, die Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Wir können also in einer Prüfung Gott aus der Schule laufen. Wir können mit einer gewissen inneren Rebellion einfach unseren eigenen Weg verbissen weiterführen. Wir können verborgenen Groll gegen Gott im Herzen hegen. Wir können den leichteren Weg wählen, den menschlichen Ausweg. Und dann haben wir sozusagen den Lohn und die Frucht unserer Leidenslektion, unserer Prüfung verspielt. Wir haben vielleicht erreicht, dass Gott uns noch einmal eine ähnliche oder anders gelagerte Prüfung senden muss, weil er nicht loslässt, an unserem Charakter doch noch zu arbeiten und uns weiterführen will. Aber es gibt Gläubige, die widerstehen Gott. Es gibt Gläubige, die gehen falsche Wege in der Prüfung und kommen dadurch vielleicht sogar ins Schlingern in ihrem Glaubensleben und leiden wirklichen Schaden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch diese Ermunterungen und Hilfen in der Bibel ernst nehmen, denn wir müssen wirklich auch sehen, wie reagiere ich jetzt auf das, was Gott mir sendet in mein Leben hinein. Ich kann verbittern, ich kann einen fleischlichen Weg gehen, einen eigenmächtigen Weg, ich kann dem Leiden menschlich aus dem Weg gehen und damit auch Gott. Das geht alles. Aber es ist ein verkehrter und sehr trauriger Weg, der uns in eine Sackgasse führt geistlich. Und das möchte Gott verhindern. Er hat einen guten Ausweg. Er hat einen Ausweg, der bewirkt, dass durch diese ganzen Nöte letztlich unser Glaube vertieft und geläutert wird und stärker wird. Wie können wir in den Prüfungen bestehen? Dazu vielleicht einfach auch ein paar biblische Hinweise. Wie können wir bestehen, wenn wir mitten im Leiden sind, wenn die Probleme uns über den Kopf wachsen, wenn wir nicht mehr vielleicht aus- und einwissen? Zunächst einmal eben ganz wichtig, dass wir die Dinge aus Gottes Hand annehmen. Dass wir auf der einen Seite uns demütigen. Das ist etwas, was uns schwerfällt. Aber in Jakobus 4 lesen wir von Nöten, die über Gläubige auf dem Weg der Züchtigung gekommen sind. Das ist ja eine Möglichkeit. Es gibt Züchtigungsleiden, es gibt Läuterungsleiden. Ganz verschiedene Wege, die Gott mit uns geht. Aber da heißt es, und das ist, denke ich, ein ganz allgemeiner Grundsatz, ab Vers 6 oder ab Vers 5b, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Er möchte, dass wir ganz für den Herrn Jesus leben und da sind. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Und der Apostel Petrus sagt uns an einer anderen Stelle im 5. Kapitel, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass wir einfach die Dinge aus Gottes Hand nehmen, dass wir auch sagen, jawohl, ich habe solche Prüfungen gebraucht. Das ist oft ein Problem. Das hatte auch Hiob, dass er sich gesagt hat, wieso ich? Ich bin doch gerecht, ich bin doch gut. Wieso hat Gott gerade mich rausgesucht, um mir solche Leiden zu schicken? Nun, auf der einen Seite ist es klar, dass wir nicht so gerecht sind vor Gott, wie wir es vielleicht manchmal meinen. Dass Gott eben manche Dinge in unserem Leben auch noch verändern will und seinen Finger darauf legen will, wo wir vielleicht meinen, es sei doch da gar nichts Schwieriges. Und auf der anderen Seite sehen wir auch an Hiob, dass auch Menschen, die moralisch gesehen und geistlich gesehen ein vorbildliches Leben führen, dass auch an ihnen Gott durch Leiden arbeitet und sie in Prüfungen hineinbringt. Weil es gewisse Dinge gibt, die können wir nur in der Form des Leidens und der Prüfung lernen. Gewisse Frucht, die Gott, kostbare Frucht, die Gott in unserem Leben wirken will, die nur so gewirkt werden kann und nicht anders. Und das war bei Hiob ganz sicher so der Fall. Es ist also wichtig, dass wir uns demütigen, dass wir es aus Gottes Hand annehmen, was uns widerfahren ist, dass wir aber auch sehen, dass es ein Teil von Gottes guter Erziehungsabsicht ist. Wir erinnern uns hier an den Hebräerbrief, an das 12. Kapitel, dieses bekannte Kapitel, wo es um Züchtigung geht. Und Züchtigung ist ja Erziehung, Korrektur im ganz allgemeinen Sinn. Das ist nicht nur die körperliche, schmerzhafte Züchtigung gemeint, sondern auch Korrektur, Unterweisung, der Erziehungsprozess, in den Gott jedes Kind bringt. Da heißt es ja in Vers 5, Hebräer 12, mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung, die Erziehung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Und Vers 7, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Also Gott schickt Läuterungen und Prüfungen seinen echten Kindern. Denen, die draußen sind, für die hätte das gar keinen Sinn. Da bringt es ja auch keine Frucht. Sondern solche Dinge sind für echte Kinder Gottes da. Für solche, die wirklich eine Beziehung zu Gott haben und Gott will sie in dieser Beziehung weiterführen. Das Ziel, lesen wir in Vers 10, Gott züchtigt uns zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also da werden menschliche, unreine Dinge aus unserem Leben herausgeläutert und wir werden immer mehr geprägt von Gottes Wesen, heilige, reine Liebe. Das ist Gottes Ziel. Und dann heißt es, alle Züchtigung, und es gilt auch von den Prüfungen insgesamt, scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also Gott sucht Frucht in unserem Leben. Gott möchte Frucht wirken durch die Prüfungen, die er uns sendet. Und wenn wir das im Glauben annehmen, dann haben wir schon mal eine ganz, ganz wichtige Grundlage, um in der Prüfung zu bestehen, um zu überwinden. Dass wir sie nämlich aus der Hand Gottes nehmen, anstatt uns gegen Gott aufzulehnen und dass wir die Erziehungswege Gottes annehmen, anstatt Gott aus der Schule zu laufen und trotzig und eigensinnig einen falschen Weg zu gehen. Der zweite Punkt, den finden wir in Klagelieder 3, Vers 40 und 41 ausgedrückt. Die Klagelieder sind auch etwas seelsorgerlich sehr Kostbares und Wertvolles für Menschen, die in Prüfungen sind. Ich möchte nur diese zwei Verse einmal daraus lesen, aber es lohnt sich, auch die anderen Verse im Kapitel 3 zu studieren und darüber nachzudenken. Vers 40. Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Also wenn Gott uns prüft, dann ist es gut, wenn wir auf eine ganz nüchterne Weise auch Selbstprüfung betreiben. Nicht indem wir krankhaft in unserem Inneren rumstochern und irgendwelche Fehler suchen. Das ist hier nicht gemeint. Sondern ich habe das vorher schon gesagt, in der Prüfung kommen manche Schlacken aus unserem geistlichen Leben an die Oberfläche. Da muss mancher sagen, ja, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass ich so über Gott denken kann. Als es mir gut ging, habe ich nie solche Gedanken gehabt. Aber jetzt. Und dann kommt es darauf an, dass wir uns selber prüfen, dass wir diese Dinge vor Gott bekennen und ablegen, dass wir dann verstehen wir auch die erzieherische Absicht des Vaters. Dann merken wir, Gott möchte, dass wir bestimmte Dinge loslassen, bestimmte Dinge ablegen, die ihn gehindert haben in unserem geistlichen Leben. Und dann sehen wir auch, dass er gerne auch solche, es möchte, dass wir ihn in der Prüfung suchen. Das heißt, dass wir ernstlich im Gebet vor ihm sind, dass wir wirklich bitten, Herr, erforsche mein Leben, prüfe mich, führe mich auf den rechten Weg, schenk mir Gnade, dass ich tiefer zu dir finde, dass ich dich mehr erkennen darf, dass ich deinen Willen für mein Leben mehr erkennen darf, dass ich wirklich innerlich gestärkt aus dieser Prüfung hervorgehe. Das dürfen wir Gott sagen. Und was ganz wichtig ist, wenn wir in Not sind, schüttet euer Herz aus vor dem Herrn. Wir dürfen die Dinge wirklich von Herzen Gott darbringen als Kinder, die wissen, Gott sieht ja unser Herz. Er weiß es, er versteht es auch. Wir müssen vor Gott nicht schauspielern, wir müssen nicht irgendeine fromme Fassade vor Gott vorführen, sondern wir dürfen ihm ganz vertrauensvoll und demütig sagen, wie es in unserem Herzen aussieht und dürfen die Dinge ablegen, die unrein und verkehrt und menschlich und fleischlich sind. Und dann erleben wir, wie Gott uns läutert. Und das Ergebnis ist eine innere Befreiung, eine innere Vertiefung des Verhältnisses zum Herrn. Das ist eigentlich das, was Gott möchte. Und der dritte Punkt, Harre aus im Glauben und halte dich fest am Herrn. Wir sehen das eine so deutlich im Psalm 73, wo Asaf so angefochten ist, der treue Gläubige, der sehen muss, wie im Volk Gottes die Frevler, die Gottlosen Erfolge haben und das Oberwasser bekommen. Und er selber muss sagen, meine Züchtigung war jeden Tag da. Vers 14. Und ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Bei den Gottlosen sieht er gar keine Züchtigung. Denen geht's gut und ihm geht's schlecht. Und da wurde er bitter. Da hat er Gott Vorwürfe gemacht. Bis er ins Heiligtum Gottes ging. Vers 17. Bis ich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Und es ist wichtig, dass wir das auch sehen. Schaut, es fällt uns manchmal schwer, die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen. Im Heiligtum Gottes, da zählt Gott allein. Seine Herrlichkeit, seine Souveränität, seine Macht und Güte. Und dort fallen die menschlichen Überlegungen weg. Da lernen wir die Dinge aus Gottes Sicht zu sehen. Wir können es nicht vollkommen. Aber wenn wir die Bibel lesen, wenn wir über die Bibel nachdenken, dort sehen wir, wie Gott die Dinge sieht. Und dort können wir es auch ergreifen und unser Denken danach ausrichten. Und dann sagt Asaf ab Vers 21, nachdem er diese Krise durchgemacht hat, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Und dann diese ganz wichtige Aussage, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Das finde ich so wichtig. Diese Lektion dürfen wir lernen. Und dennoch bleibe ich stets an dir. So hat es auch Hiob lernen dürfen. Und so haben es auch andere in ihren Leiden lernen dürfen, dass sie sich festgehalten haben an Gott. Dass sie nicht auf die Stimme des Teufels gehört haben, der sagt, jetzt wende dich ab von Gott. Er hat dich fallen gelassen. Sondern sie haben im Gegenteil nach Gott gesucht. Sie haben gewusst, wie Asaf, du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ich kann nur Gott festhalten, weil Gott mich festhält. Wenn es von uns abhinge, dass wir uns an Gott festhalten sollen, ja, wie schnell würde unser Griff erlahmen und wir würden in den Abgrund stürzen. Nein, Gottes Rechte hält uns und deswegen können wir Gott festhalten. Aber es ist auch wichtig, dass wir das von Herzen tun, dass wir uns an Gott festklammern, an Gott festhalten, auch im Leiden und in der Anfechtung, auch wenn wir nichts verstehen, dass wir wissen, Gottes Gnade und Treue bringt mich durch und ich kann nichts anderes tun, als mich an Gott zu halten. Dann komme ich durch diese Not auch wirklich hindurch. Du leitest mich nach deinem Rat. Das heißt, wir sind in der Führung Gottes. Gott lenkt unsere Lebensumstände. Er hat uns in die Krise gelenkt. Er lenkt uns auch wieder heraus zu seiner Zeit. Und danach kommt die Herrlichkeit. Nach diesen Leiden, nach den Leiden und Nöten dieser Zeit kommt die Herrlichkeit. Und das ist auch schon für Asaf eine Hoffnung gewesen. Wie viel mehr für uns, die wir diese Verheißungen viel deutlicherer Art und Weise von Gott bekommen haben. Und dann dürfen wir auch lernen, neben dir begehre ich nichts auf Erden. Manche unserer Leiden und Anfechtungen dienen dazu, dass wir das mehr von Herzen sagen können. Vielleicht ist uns die Aufmerksamkeit und Zuwendung von Menschen wichtig. Dann kann es sein, dass Gott es schenkt, auch mitten in unserer Gemeinde, dass wir Schwierigkeiten mit Menschen haben, schwer enttäuscht werden von Menschen. Wozu? Nun, damit wir lernen, den Herrn Jesus als unseren einzigen Halt, als den einzigen, dem wir vollkommen vertrauen können, als dem Einzigen, der unserer Liebe völlig wert ist und auf den wir schauen wollen, mehr festzuhalten. Dazu können solche Leiden manchmal dienen, auch wenn sie uns manchmal ganz schön hart angeht. Ja? Wenn es dazu dient, dass wir mehr an dem Herrn Jesus festhalten, dass er uns größer wird im Leben, dann war es allemal die Not wert. So dürfen wir lernen zu sehen. So hat es auch Asaf gesehen. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, das ist ja die große Not des Heiden. Hauptsache gesund, nur nicht körperlich leiden und angefochten und schwach sein. Asaf hat eine ganz andere Perspektive. Er sagt, das kann ruhig passieren, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Erbteil, mein Anteil bleibt. Dann bin ich im Sieg. Dann habe ich überwunden innerlich, wenn ich diese Haltung haben darf. Es ist wichtig, dass wir festhalten, Gott meint es gut mit mir. Gott liebt mich. Er hat ein gutes Ziel mit all den Anfechtungen und Schwierigkeiten. Und dass wir dann lernen, auszuharren. Das ist vielleicht noch der letzte Punkt, den ich noch ein bisschen erwähnen möchte. Die Dauerhaftigkeit, die Ausdauer des Glaubens. Im Griechischen ist ja dieses Wort Hypomone, steht da an diesen Stellen, wo es um Ausdauer geht. Ich lese mal eine Stelle im Jakobusbrief, die uns diese Frucht der Anfechtungen zeigt. Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also standhaftes Ausharren. Dieses Wort, wie gesagt, heißt eigentlich drunter bleiben unter der Last. Nicht weglaufen, nicht ausreißen, nicht zusammenbrechen, sondern drunter bleiben, die Last standhaft tragen mit der Hilfe Gottes, bis Gott sie selber wegnimmt. Das ist Ausharren. Das ist etwas, eine Qualität unseres Glaubens, die ganz wichtig ist. Wisst ihr, manche Geschwister sind im Glauben zunächst einmal Kurzstreckenläufer. Ja? Wir brauchen aber die Qualität, dass wir im Glauben Langstreckenläufer sind. Ein Kurzstreckenläufer, der verpulvert seine ganze Energie auf 100 Metern und danach kann man mit ihm nicht mehr viel anfangen. Ein Langstreckenläufer muss lernen, er läuft natürlich langsamer, aber er hält im Zweifelsfall bis zu 40 Kilometern durch, ja, Marathon. Und das ist dieser Punkt, unser Glaube darf nicht nur in kurzfristigen Situationen sich bewähren, sondern wir sollen lernen, auch über eine längere Zeit zu vertrauen, zu glauben, an Gott festzuhalten, auch wenn die Prüfungen manchmal länger dauern, als wir es uns wünschen. Dann will Gott das standhafte Ausharren bei uns fördern, dass wir einfach festhalten an Gottes Güte und Gnade, auch wenn wir in den Schwierigkeiten vielleicht sogar noch schlimmer, die Schwierigkeiten schlimmer werden oder zumindest nicht besser werden, dass wir warten auf Gott, bis es ihm gefällt, uns zu erlösen, uns aus der Not wieder herauszuführen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft des Glaubens. Wir finden das schon im Alten Testament, ich lese mal zwei Stellen aus Psalm 25, ab Vers 1. Da heißt es, zu dir, o Herr, erhebe ich meine Seele. Mein Gott, ich vertraue auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Gar keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, der geduldig auf dich wartet im Glauben. Zu Schanden werden die ohne Ursache treulos handeln. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich harre ich alle Zeit. Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend und an meine Übertretungen. Gedenke aber an mich nach deiner Gnade, um deiner Güte willen, o Herr. Und aus dem Psalm 27, den Schluss, Vers 14, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Hier sehen wir schon im Alten Testament diese Qualität des Glaubens, dass er geduldig ist, dass er ausharrt, bis die Hilfe kommt, dass er nicht vor der Zeit sagt, ach, jetzt habe ich genug, jetzt wende ich mich von Gott ab, er hat mich enttäuscht, es wird sowieso nichts mehr werden. Ja? Das dürfen wir nicht denken. Das ist etwas, was dem Wesen unseres Gottes völlig widerspricht. Und da, in diese Sackgasse, dürfen wir uns nicht verleiten lassen. Und so dürfen wir dann festhalten, was die Bibel uns auch zusichert, dass Gott aus unserer Prüfung und Anfechtung einen Ausweg hat, einen Ausweg, der letztlich uns Segen bringt, uns Gutes bringt, uns stärkt und weiterhilft. Wir lesen das in Jakobus 5, Vers 11, am Vorbild dieses einen großen Leidenden, der uns auch so viel Trost und Orientierung geben kann, nämlich Hiob. Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. Ja, am Ende war Hiob doppelt gesegnet. Am Ende hatte Hiob nicht nur alles das wieder, was Gott ihm genommen hatte, sondern er hatte die Erkenntnis des Herrn gewonnen. Er war innerlich geläutert und hatte eine tiefere geistliche Beziehung zu Gott wie vorher. Er hatte Gott mehr erkannt. Und er hat Frucht für die Ewigkeit aus diesen Leiden und diesen Anfechtungen bekommen. Und hier sehen wir, der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. Das war er alle Zeit in den Leiden Hiobs. Auch dort, wo Hiob es gar nicht gespürt hat. Und es ist wichtig, dass auch wir das festhalten. Der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen und er hat ein Ende für uns, ein Endziel, das gut ist, das herrlich ist, das letztlich uns in eine vertiefte Beziehung zu ihm führen will. Daran dürfen wir festhalten und das möge der Herr in unser aller Leben bewirken, durch die Anfechtungen, durch die wir zu gehen haben, dass wir mehr in das Bild seines Sohnes gestaltet werden, dass wir den Herrn Jesus und unseren himmlischen Vater tiefer erkennen in seiner großen Liebe und Güte und dass wir geläutert werden, damit wir ein Leben zu seiner Ehre führen können. Amen.